Berlin und hier im Podcast sprechen wir viel über mentale Gesundheit. Aber manche Themen bleiben weiterhin im Verborgenen. Eines davon ist der problematische Umgang mit Pornografie. Dabei zeigen Studien, dass Pornokonsum weit verbreitet ist und ein relevanter Anteil der Bevölkerung einen problematischen Konsum entwickelt. Also einen Umgang, der sich nicht mehr gut kontrollieren lässt und das eigene Leben belastet. Und trotzdem wird kaum darüber gesprochen. Viele Betroffene erleben Scham, Unsicherheit und das Gefühl, allein zu sein. Dabei ist Pornosucht kein persönliches Versagen, sondern ein Thema, über das man sprechen kann und für das es Unterstützung gibt. In dieser Folge schauen wir aus drei Perspektiven auf das Thema. Ich spreche mit Matthias als Betroffenem, mit Carina als Angehörige und mit Gordon vom Zentrum für Verhaltenssucht, der das Ganze fachlich einordnet. Schön, dass ihr zuhört. Und damit herzlich willkommen zu Echte Stimmen, dem Berliner Selbsthilfe-Podcast. Ich bin Anne, eure Moderatorin. Ich spreche als erstes mit Matthias. Matthias ist 41 Jahre, homosexuell und besucht seit einem Jahr eine Selbsthilfegruppe zum Thema Pornosucht. Matthias, schön, dass du da bist.
Hallo.
Matthias, du bist im Januar 2024 zur Beratung und später dann in eine Selbsthilfegruppe im Zentrum für Verhaltenssüchte gegangen. Wann und wie hast du zum ersten Mal gemerkt, dass dein Umgang mit Pornografie für dich problematisch geworden ist?
Ich glaube, dass das sogar sehr früh war. Ich hatte vor allem schon immer Probleme mit der Erektion. Und ein Symptom der Pornosucht kann auch eine Erektionsproblematik sein. Und hatte tatsächlich mal einen anderen Podcast gehört, wo sie darüber gesprochen haben. Und bin mir dann so ein bisschen klar geworden, okay, ich scheine langsam irgendwie Probleme mit der Pornografie, mit dem Pornografiekonsum zu entwickeln. Erst richtig schlimm wurde es dann Anfang 2024, sodass ich dann wirklich exzessiv so viel Pornos konsumiert habe, dass darunter sowohl mein Privatleben als auch mein Berufsleben gelitten hat und ich dann entschieden habe, okay, ich muss jetzt hier einen Cut machen, ich muss mir Hilfe suchen.
Was bedeutet exzessiv genau? Wie viel Zeit, wie viele Pornos, wie viel Zeit hat das in Anspruch genommen?
Bei mir war es tatsächlich so, dass ich vor allem mehrmals täglich Pornos konsumiert habe und dann halt nicht die Wohnung verlassen habe oder nicht zur Arbeit gegangen bin, mich krank gemeldet habe. Das kann aber auch sein, dass Leute einfach Stunden am Stück Pornos konsumieren oder die ganze Nacht hinweg. Bei mir ist es eher so, dass es mehrmals täglich passiert, dafür aber nicht allzu lange.
Diese Erektionsstörung, war das so das erste Anzeichen oder was waren so für dich erste Anzeichen, die du damals noch nicht richtig einordnen konntest?
Ich glaube, erste Anzeichen sind halt, dass man im Allgemeinen Sex anders empfindet als beim Pornokonsum. Irgendwie hat man auf einmal das Gefühl, dass die Pornos einen viel, viel mehr erregen als vielleicht der Sex mit einem echten Partner. Und die Erektionsproblematik hat bei mir noch andere Ursachen, aber die kann durchaus auch halt durch den Pornokonsum viel verschlimmert werden. Und ich habe dann auch bereits vor 2024 mehr Hilfe gesucht im Bereich der Urologie und hatte auch eine Operation. Aber die Problematik hörte halt nicht auf. Und erst als ich dann 2024 gemerkt habe, okay, so kann es nicht weitergehen, ich kriege meinen Alltag nicht mehr geregelt, ohne dass ich halt Pornos konsumiere, um meine Gefühlswelt in klaren zu behalten, erst dann bin ich in die Caritas damals gegangen.
Gab es für dich ein Leben vor der Pornosucht? Und wenn ja, wie unterscheidet sich das?
Tatsächlich, wir leben in Zeiten des Internets. Das heißt, es gab für mich, ich bin 1984 geboren, meine Großteil der Jugend ohne Internet aufgewachsen ist. Aber gerade in meinen jungen Jahren hat Internet immer eine größere Rolle gespielt. Das heißt, für mich waren Pornos einfach immer allgegenwärtig. Wenn man nicht weiß, dass man ein Problem hat, dann fühlt man auch nicht, dass es ein Problem ist. Dann ist das für sich gegeben, naja, ich masturbiere und gucke dabei Pornos. Und das ist auch immer noch bei vielen Leuten so als normal empfunden wird. Problematisch wird es ja erst, wenn das Privatleben oder andere Personen in Mitleidenschaft gezogen werden.
Du hast ja gerade schon gesagt, du hast dich öfter krank gemeldet und dich sozial isoliert gefühlt. Worin bestand bei dir noch der Leidensdruck?
Das Problem ist, dass es, bis man realisiert, dass man pornosüchtig ist, gibt es den Leidensdruck eigentlich nicht. Man hat ja einfach normalen Pornokonsum, man empfindet es als normal. Das ist nichts, wofür man sich, man versteckt es vielleicht. Das ist natürlich, man redet nicht darüber, das ist nichts, worüber man großartig mit Freunden oder Partner redet. Aber sobald man realisiert, okay, ich kann das nicht mehr kontrollieren, dann entsteht halt der Leidensdruck. Und viele Dinge, die ich erst gelernt habe, die durch den Pornokonsum ausgelöst werden, die ist man sich ja nicht bewusst, dass die das durch den Pornokonsum sind, Stimmungsschwankungen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Symptomatiken, die tatsächlich auch Grundlage des Pornokonsums sein können. Und man ist sich aber nicht bewusst, weil dieser Zusammenhang so weit auseinander liegt, dass es da einen Zusammenhang gibt. Wichtig ist es halt, dass gerade bei mir, und das sehe ich auch bei Personen in der Selbsthilfegruppe, aber ich rede jetzt eher von mir, ich habe irgendwann nicht mehr gelernt, mit Stresssituationen umzugehen, ohne dass ich mein Suchtverhalten zu befriedigen. Das kann sowohl emotionaler Stress sein, Stress durch die Arbeit, das kann aber auch, wenn man sich alleine fühlt, Langeweile hat. Man greift dann zum Porno, um das ist immer das berühmte Dopamin bei all den Süchten, um dann sozusagen diesen Dopaminausschuss zu kriegen und dann geht es einem kurzzeitig besser. Und so rutscht man halt immer wieder in die gleichen Verhaltensweisen, weil man sich den Problemen, die man hat, vielleicht anders nie gelernt hat zu stellen. Dadurch, ich hatte ja bereits erwähnt, die Pornos waren sehr früh in meinem Leben anwesend. Und gerade hier ist, glaube ich, wenn man halt jung ist und nicht lernt, okay, wie gehe ich mit Stress um, wie gehe ich mit Einsamkeit um, wie gehe ich mit anderen Problemen um und dann immer wieder zu diesem Suchtmittel greift, dann empfindet man das immer noch wie der entspannende Kaffee. Also es ist ja nichts, was man als negativ, wir haben ja alle, ich komme aus einer Generation, wo auch Selbstbefriedigung nicht so schambehaftet ist. Ich schäme mich nicht dafür, Selbstbefriedigung, Masturbation oder Pornos zu konsumieren. Aber natürlich merkt man irgendwann, okay, ich habe jetzt hier eine Schwelle überschritten, wo ich eine Kontrolle verloren habe. Oder das Suchtmittel ist zweckentfremdet. Es ist nicht mehr dafür da, meine Libido in irgendeiner Form zu stimulieren oder zu befriedigen, sondern ich benutze das auf einmal für was ganz anderes, um irgendwelche negativen Gefühle auszublenden oder entgegenzuwirken. Bis man diesen Moment begreift, bis man an diese Stelle kommt, kann das durchaus sehr lange dauern. Ich glaube, vielen in unserer Gesellschaft ist nicht bewusst, dass es so eine Verbindung gibt.
Du hast gerade gesagt, dass der Leidensdruck bei dir darin bestand, ne? Dass du dich mehr sozial isoliert hast, dass du dich öfter krank gemeldet hast, Stimmungsschwankungen. Wie ist das bei dir in Beziehung? Wie hat sich das im Bereich Beziehungen, Partnerschaften oder so ausgewirkt?
Tatsächlich hatte ich bis jetzt immer nur kurzzeitig Beziehungen, keine wirkliche Langzeitbeziehungen. Nun ist Berlin eine sehr offene Stadt. Das heißt, ich kann durchaus Partner für Sex kennenlernen und da hat das eigentlich keine Rolle gespielt. Und auch da haben jetzt die Erektionsprobleme nicht eine große Rolle gespielt, wenn man den passiven Partner sozusagen, den passiven Akt einnimmt. Aber ich weiß bei vielen anderen, dass das durchaus eine große Problematik sein kann.
Du hast gerade schon von Kontrollverlust erzählt und dass Scham jetzt für dich nicht so das Thema war. Was war oder ist denn emotional besonders herausfordernd für dich im Hinblick auf die Sucht?
Tatsächlich in dem Moment, wo man sich entscheidet, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe, ich gehe irgendwo hin und suche mir Hilfe, beschäftigt man sich ja mit der Materie. Man findet raus, okay, was ist Sucht? Wie verhält sich Sucht im Körper? Und sowohl in der Caritas, wo ich die Betreuung hatte und die erste Gruppe, steht natürlich die Abstinenz immer in den Vordergrund. Wenn man dann aber auf einmal merkt, man kann gar nicht so einfach aufhören. Man kann gar nicht mal sagen, ja okay, dann jetzt mal halt nicht. Und das ist dann schon frustrierend. Also man merkt einfach, okay, hier ist was mich kontrolliert, was ich überhaupt nicht beeinflussen kann. Gerade in der Pornosucht, wir sagen immer, der gute Wille, die Willenskraft, die ist so leicht brechbar. Das ist tatsächlich relativ schwierig, nur mit einfachen Willen. Dadurch haben wir auch oft dann Blocker auf dem Telefon, dass man sozusagen keine pornografischen Inhalte sehen kann oder auf dem Computer sperren, noch andere Wege, um sozusagen den Zugang einzuschränken. Das größte Problem für mich ist tatsächlich, dass Sexualität ist ja nichts, was man einfach wegstreichen kann. Wenn ich keinen Alkohol mehr trinken will, dann gehe ich einfach keinen Alkohol mehr kaufen. Aber Sexualität ist so ein wichtiger Bestandteil in unserer Gesellschaft und für uns als Menschen, dass natürlich die Schwelle zwischen der normalen Sexualität und dem, was der Körper eigentlich als Porno sozusagen zweckentfremdet, ist so dünn, dass man immer aufpassen muss, nicht wieder immer wieder in diese Gedankenmuster zu rutschen, ich will jetzt wieder doch lieber ein Porno gucken. Gerade Social Media, Filme, wir besprechen oft in der Gruppe, wie gefährlich es ist, anreizende Aufnahmen zu sehen, in Social Media leicht bekleidete Personen zu sehen, weil sofort im Gehirn der Schalter umgelegt wird, anstelle zu sagen, ich finde das jetzt sexy und dann ist gut, sofort, ich muss jetzt ein Porno gucken. Mhm. Ich hätte noch einen Hinweis zum Leidensdruck, also was man halt an sich selber realisiert. Was ich vor allem auch gemerkt habe über die Zeit ist, dass meine Schwelle, was ich im Internet als stimulierend empfinde, immer höher rutscht. Es gibt immer das berühmte Beispiel, dass man immer wieder man macht noch einen Tab auf am Computer, um noch den nächst besseren Inhalt zu finden. Irgendwann hat man 20 Tabs auf, während man masturbiert, um sozusagen das perfekte pornografische Bild oder das pornografische Video zu finden. Und man merkt einfach, wie exzessiv das dann betrieben wird. Das ist etwas, was ich auch recht früh schon bemerkt habe und versucht habe zu kontrollieren. Und was dann viel, viel schlimmer wird, ist halt, dass die Inhalte einfach immer extremer werden. Das ist, glaube ich, in vielen Süchten so. Irgendwann reicht das Bier nicht mehr aus und dann muss man Schnaps trinken. Und bei uns ist es nicht anders. Wir selber merken, okay, was mich früher vielleicht noch erregt hat, wird irgendwann, das nimmt ab. Das erreicht irgendwann nicht mehr. Die Inhalte, die man sonst guckt, reichen irgendwann nicht mehr. Und man muss immer wieder neue Inhalte rutschen. Und irgendwann rutscht man in Bereiche, wo man sich danach fragt, ja, ist das wirklich, was ich will? Ist das wirklich, was mich sexuell interessiert? Und dann kommt schon so ein Schamgefühl hinzu, sozusagen. Nee, das will ich jetzt nicht sehen. Gerade bei mir, gerade alles, was so in Richtung, nicht Gewalt geht, aber so in Richtung sehr, sehr aggressiver Sex, der dann in Pornos heutzutage sehr oft dargestellt wird. Und es ist eigentlich gar nicht das, was ich in der Partnerschaft und mit einem Partner möchte. Aber während ich Pornos konsumiere, sagt mir halt mein Gehirn, das willst du jetzt, das musst du gucken, das ist jetzt das Beste und Tollste und gibt dir den größten Kick sozusagen.
Ich finde es total spannend, so bei vielem, was du gerade gesagt hast, erinnert mich das irgendwie an Essstörungen. Gerade wenn du sagst, Sexualität gehört ja so zum Leben, genauso wie halt das Essen. Ne? Viele, die wie zuckersüchtig sind oder andere Formen der Essstörungen haben, also insbesondere so das Thema Zuckersucht. Wir sind ja den ganzen Tag damit konfrontiert, dass wir essen müssen. Und manchmal ist es wie dieser Tropfen Alkohol, der dann irgendwie wieder diese Gier auslöst. Ja. So ist es ja bei Zucker oder bei bestimmten Nahrungsmitteln oder mal über den Hunger hinaus zu essen. Und sofort ist diese Gier wieder so da, sodass man halt mehr braucht. Ne?
Also bei mir, es ist ganz interessant, man konditioniert sich richtig irgendwann. Also ich habe irgendwann in den 30ern, ich glaube, ich war Mitte 30 gelernt, ich habe sehr viel Pornos am Computer konsumiert. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann gar nicht mehr so gut im Liegen zum Orgasmus kommen, wie ich es im Sitzen kann. Also mein ganzer Körper hat sich komplett umprogrammiert. Man merkt dann halt, okay, ich funktioniere nicht mehr auf dem normalen Wege, wie ich sonst funktioniere. Und was habe ich gemacht? Ich habe halt Pornos im Bett konsumiert, im Liegen, um sozusagen dagegen zu steuern, was halt an sich total dämlich ist. Aber gerade außerhalb in der Gesellschaft, man lässt sich so leicht und so schnell dazu verleiten, wieder Pornos zu gucken, weil die Werbung ist, leicht bekleidete Frauen in der Werbung für heterosexuelle Männer. Gerade bei mir in Berlin hat eine große Schwulenszene, in der die sehr offen damit umgeht und sehr offen sexuell ist. Und es gibt Bars, in denen laufen Pornofilme im Hintergrund. Das ist einfach normal, das ist okay. Für mich ist es mittlerweile ein Problem. Ich könnte durchaus dadurch getriggert werden. Ja, heute schaffe ich das, heute kann ich das bewältigen. Und genau diesen Weg, das ist total schwierig, da sein Gehirn wieder auf die Normalität zu konditionieren. Und das dauert. Ein großes Problem in der Gruppe ist, dass die Leute halt denken, naja, dann gucke ich halt 2 Wochen mal kein Porno und dann ist alles wieder okay. Und wir reden hier über Monate oder Jahre, um sozusagen wieder den Weg zurückzufinden zu einer normalen Sexualität mit sich selber und mit der Partner oder der Partnerin.
Du hast gerade von Blockern geredet, die du installierst, damit du keinen Zugriff darauf hast. Du setzt doch den Blocker, oder? Kannst du ihn dann nicht auch einfach wieder?
Wenn man einen guten Blocker hat, dann ist der Passwort geschützt. Dann denkt man sich halt ein Passwort aus, was man nicht weiß, heftet das Passwort weg und dann ist gut. Man muss, wie mit jeder Sucht, sich einfach Barrieren setzen. Ganz oft ist dieser Impuls, ich kompensiere ein Porno oder Pornografie, kann ja sonst was sein, der ist da. Aber wenn ich jetzt dafür erstmal meinen Ordner aufmachen muss, um dann das Passwort zu suchen, um es dann irgendwo einzutippen, um dann den Blocker abzumachen, das kann so eine große Hemmschwelle sein, in der ich mich hinterfrage, will ich das eigentlich? Umso mehr wir uns Hindernisse in den Weg stellen, umso einfacher ist es für uns, den Pornokonsum zu kontrollieren.
Funktioniert das tatsächlich?
Es funktioniert tatsächlich. Bei mir tatsächlich, ich habe ein iPhone und es ist so schwierig, auf dem iPhone Dinge auszublenden, man braucht halt Administrationsrechte fürs Telefon. Und es ist echt schwierig, so ein Handy pornofrei zu kriegen. Also man mag es kaum glauben. Wir reden in unserer Gruppe oft darüber, ich brauche so ein Dumbphone. Ohne Internetzugang, ohne Browser, nur WhatsApp von mir aus, um halt nicht die Gefahr zu laufen und auf eine Seite zu gehen, die halt pornografische Inhalte darstellt. Für viele reicht ja schon Instagram aus oder Twitter, jetzt X, wo schon anreizende Aufnahmen da sind, die dann schon, jeder muss sich so seinen Schwellenwert setzen, was ist für mich Pornografie, was ist für mich Erotik, was kann ich noch handeln, was kann ich nicht handeln. Ich selber habe Instagram deinstalliert, einfach weil ich sowieso gemerkt habe, dass Social Media nicht gut ist. Und andere haben halt gesagt, nö, damit kann ich noch umgehen. Blocker ist tatsächlich ein großes Problem. Es ist sehr, sehr schwierig, das Internet und auch mein Telefon pornofrei zu kriegen. Und wir reden hier über viel Geld. Also ich habe selber den einen Blocker nicht bestellt, der kostet die App über 100 Euro, 180 Euro, den sich bei uns Gruppenteilnehmer tatsächlich gekauft haben, um ihr Handy pornofrei zu kriegen.
Wow. Ich finde es toll, dass das scheinbar so ein wirksames Werkzeug doch ist, womit das funktionieren kann, weil, wo du gerade gesagt hast, naja, dann ist ein kompliziertes Passwort, ich hefte mir das irgendwo ab und da ist die Barriere höher. Ich kenne das selber aus der Zuckersucht zum Beispiel. Ich habe mir so viele Sachen, ich habe die Sachen auf den Hängeschrank oben, wo man schwerer rankommt, dann habe ich die Sachen in den Keller getan, wo ich erstmal runterlaufen muss. Aber die Sucht ist irgendwie wie Wasser, die sucht sich seinen Weg. Und wenn der Druck, die Gier so hoch ist, dann gehe ich auch spät abends um 21.30 Uhr, laufe ich eine halbe Stunde zum Supermarkt, um mir dann halt irgendwas Zuckerhaltiges zu holen oder gehe halt natürlich in den Keller. Also da ist dann gefühlt keine Barriere zu hoch, wenn der Suchtdruck stark ist. Und bei Instagram kenne ich das zum Beispiel so, ich habe das auch mal eine Weile irgendwie gelöscht. Dann habe ich aber den Weg, dann landete mein Daumen auf einmal bei LinkedIn. Habe ich nie genutzt. So, ne? Und jetzt habe ich tatsächlich Instagram deinstalliert. Das heißt, ich habe es nicht mehr auf meinem Handy. Ich habe das 2 Wochen lang gehabt. Und auf einmal kam ich auf die selten dämliche Idee, es gibt ja noch einen Browser. Und ich dachte, durch das Deinstallieren ist das Passwort und so muss ich ja nicht mehr eingeben. Aber dummerweise war es im Browser noch ohne Passworteingabe einfach da.
Ja. Man ist so gut darin, gerade wenn man so Verhaltenssüchte hat, die Lücken zu finden.
Ja.
Das ist tatsächlich, ich habe ein Buch gelesen, da ging es dann darum, dass es tatsächlich auch dann reizvoll ist, die Lücke zu finden. Dann wird es auf einmal zu einer Aufgabe, zu einer Mission. Ich kann das noch ganz gut halten, die Lücken sozusagen. Im Moment habe ich tatsächlich keinen Blocker auf dem Telefon. Ich bin auch gerade nicht in einer Phase, in der ich Abstinenz bin. Aber es ist wesentlich regulierter. Also es ist halt nicht mehr in dem exzessiven Zustand, in dem ich mal früher war. Und ich strebe aber trotzdem die Abstinenz an. Aber es ist halt ein Stück-für-Stück-Prozess. Das dauert. Ja, es ist halt total emotionsabhängig, ob ich jetzt gerade in der Lage bin, meinem Suchtverhalten zu widerstehen oder nicht. Und man muss dann halt vor allem lernen, mit den Emotionen, warum will ich denn jetzt ein Porno konsumieren? Bin ich jetzt traurig? Bin ich alleine? Bin ich gestresst? Wie gehe ich damit um anstelle des Pornos? Und da haben viele mich mit einbeschlossen, das ist ein großer Lernprozess, den wir halt lernen müssen sozusagen. Wie gehen wir damit um, halt nicht wieder in die Sucht zu rutschen? Was müssen wir Neues erlernen? Ich hatte auch eine Zeit lang eine App, die basierte sehr auf einem System, wo man sozusagen überwacht wird. Über ist eine amerikanische App tatsächlich. Und wenn ich jetzt auf dem Browser etwas konsumiert hätte, was pornografisch wäre, hätte eine Vertrauensperson eine Nachricht bekommen.
Wow.
Genau.
Krass.
Tatsächlich soll das sehr gut wirken. Vor allem auch, weil wenn man eine Vertrauensperson hat, der man dann halt auch wirklich offen mit dem Thema rübergehen, die könnte ja dann auch anrufen und sagen, ey, geht's dir gut? Was ist gerade los? Warum? Da war wiederum das Problem. Ich war die Person, die App, Abo, 18 Euro im Monat, ich konnte jederzeit die App ausschalten, weil ich war ja der die App gekauft hat. Aha. So. Und da gab es dann halt auch wiederum keine Regulierung. Also es fehlt dann immer so die Hand über, sozusagen die Hand, die noch über mir wäre, und um mich zu kontrollieren. Es funktioniert auch über Mode. Man kann über Mode mehr Kinderschutz einstellen oder bestimmte. Und auch dann finden die Seiten in Deutschland immer einen Weg, um diesen Kinderschutz, um diesen Jugendschutz zu vermeiden. Und das ist dann halt wiederum, da kann man so viel Seiten dann auf reinschreiben, wie man will. Am Ende findet dann der Provider dieser Internetseite irgendwie, oder die Internetseite ist dem ist es ist gar nicht bekannt, dass das pornografische Inhalte zeigt.
Du hast gesagt, du bist aktuell nicht abstinent. Ja. Gab es schon mal eine Phase der kompletten Abstinenz?
Es gab Phasen, in denen ich 4 Wochen, 5 Wochen, das war so das Maximum, was ich geschafft habe. Und dann kommt man an so einen Punkt, wo man dann so, naja, einmal, jetzt geht's ja einmal, dann ist ja wieder okay. Man unterschätzt das einfach. Also es ist sehr schwierig. Die Gruppe, in der ich derzeitig bin, wir sind auch eine abstinenzorientierte Gruppe. Wir unterstützen uns dabei, Abstinenz, aber wir schließen niemanden aus, der nicht Abstinenz ist, der gerade in der Konsumphase, nennen wir das dann.
Gibt es Menschen in eurer Gruppe, die schon eine längere, stabile Abstinenz? Yes.
Ja, wir haben tatsächlich Personen, die über ein Jahr hinweg abstinent sind.
Und was sind da die Erfahrungen? Du hast gesagt, das ist nicht eine Sache der Kontrolle, der Disziplin. Ich weiß nicht, wir haben in dem Podcast zur Medikamentensucht zum Beispiel, da hat die Person gesagt, es war eine Entscheidung oder es war auch eine Entscheidung. Was ist das, wo du sagst, oder auch bei den anderen, von den anderen hörst, was hilft, abstinent zu sein?
Ich kenne viele, bei denen Partnerinnen eine Rolle spielen, die dann sozusagen, okay, wenn du das jetzt nicht unter Kontrolle kriegst, dann steht unsere Beziehung auf der Kippe. Und das ist natürlich so ein großer, wichtiger Punkt bei der Suchtkontrolle, weil man natürlich die Person nicht verlieren will, dass das einem eine ganz andere Motivation gibt. Und das hilft tatsächlich vielen, weil es ja ein extrinsischer Faktor ist. Das ist ja was, was einem von außen auferlegt wird. Ich zum Beispiel habe so einen Faktor nicht. Also von außen bei mir kommt nichts, was sagt, jetzt bitte keine Pornos konsumieren, sondern das sind alles eigene intrinsische Motivationen, die ich entwickelt habe, zu merken, okay, ich merke gerade, hier läuft was schief, ich muss das kontrollieren. Wie gehe ich damit um?
Und was macht diesen intrinsischen Faktor aus?
Irgendwann weiß man ja, man hat ein Problem. Irgendwann weiß man, okay, das kann so nicht mehr weitergehen. Ich muss das irgendwie unter Kontrolle kriegen. Nach der ersten Gruppenbetreuung in der Caritas war ich auch, ich glaube, ich bin im Juni oder Juli ausgeschieden und war ja bis November in keiner Selbsthilfegruppe und habe dann gemerkt, dass zum Beispiel diese Reflexion in der Gruppe total hilft, dieses Gruppengespräch, was man einmal die Woche führt. Und dann schnell gemerkt, okay, ich muss wieder zurück zu einer Selbsthilfegruppe, alleine kriege ich es nicht hin. In Zukunft hätte ich gerne eine stabile Beziehung, in der ich natürlich auch meine Sexualität normal ausleben möchte. Und ich weiß, dass mein derzeitiger Pornokonsum mich daran hindert. Und das ist meine Motivation. Viele berichten, und das kann ich nun nicht bezeugen, weil ich noch nicht so lange pornofrei war, dass das sehr, sehr viel Auswirkungen aufs Gehirn hat. Wir sind wieder ambitionierter, emotionaler. Wir können uns wieder besser konzentrieren. Und das kann tatsächlich durch den Pornokonsum verursacht sein. Es kann durchaus sein, dass wenn ich morgens ein Porno konsumiere beim Aufstehen, dass danach der ganze Tag im Eimer ist, weil meine ganze Gehirnchemie komplett kaputt ist und ich mich halt nicht konzentrieren kann und einfach sehr lethargisch bin. Also das merke ich bei mir ganz oft, dass ich eher so in so eine Lethargie rutsche. Durch die Abstinenz erhoffe ich mir, dass ich wieder mehr in so ein positives Leben rutsche, in dem ich wieder mehr Ambitionen habe, in dem ich wieder besser mit Emotionen umgehen kann und in dem ich dann halt auch offen für eine Partnerschaft bin. Also ich oder auch wir in der Gruppe, wir wollen alle pornofrei werden, weil wir wissen, das ist nicht gut. Das ist was dein Leben negativ beeinflusst. Der Gedanke am Anfang, oh Gott, ich kann jetzt nie wieder Pornos gucken, ist tatsächlich auch einer, der einen sehr belastet. Dieses, ich nehme mir ja was weg, was mir Spaß macht. Ja. Das gibt mir gute Gefühle. Es ist ja nichts, wo ich das Gefühl habe, okay, das regt mich jetzt auf oder am nächsten Tag geht's mir auch nicht schlecht. Es ist ja nicht wie ein Kater, den man hat, dann am nächsten Tag wie beim Alkohol. Sondern es sind ja alles sehr weiche, negative Auswirkungen, die aber sehr lange anhalten können durchaus. Am Anfang, nun bin ich jetzt schon fast 2 Jahre dabei, über 2 Jahre, ist durchaus auch die Angst, Pornos zu verlieren da. Das ist auch eine ernstzunehmende Angst. Es gibt Fälle, wo versucht wird, in den kontrollierten Konsum zu rutschen, wobei das auch sehr schwierig sein kann bei der Pornosucht, glaube ich.
Was genau verlierst du?
Es ist schwer zu beschreiben, aber man hat ja die Sexualität mit sich selber, Selbstbefriedigung. Ist ja eine andere Sexualität, wie man vielleicht mit einem Partner oder einer Partnerin hat. Und über Jahre hat man sich ja sozusagen, man hat ja Spaß dabei, Pornos zu gucken. Das ist ja was eigentlich, der eigentliche Konsum ist ja nichts, was mich sehr negativ beeinflusst. Der eigentliche Konsum ist ja schon etwas, wo ich auch mal Freude dran hatte. Und ich bin auch jemand, der sagt, Pornos ist, es gibt für alles seinen Platz und Pornos dürfen auch da sein und dürfen auch konsumiert sein. Bei mir war es zum Beispiel, ich hatte ja vorhin erwähnt, man rutscht ja dann in so ein, ich sag jetzt mal, Videos rein, die man vielleicht gar nicht mit seiner Sexualität vereinbaren kann und so. Am Anfang war es auch so, okay, ich lass mich betreuen und ich will eigentlich nur diesen Teil weghaben, aber den normalen Pornoteil, den würde ich schon noch gerne behalten. Warum nicht? Ich mag ja, Selbstbefriedigung, Masturbation gehört einfach dazu für mich. Und da entstehen schon Ängste, sozusagen dieses, okay, ich kann jetzt nie wieder Pornos gucken, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das Gleiche, wie wenn man Alkoholikern erzählt, naja, du darfst halt nie wieder Alkohol trinken.
Ja.
Da kommt es, glaube ich, aufs Gleiche hinaus. Man kann es am Anfang sagen, okay, wir machen es einfach 4 Wochen. Lass 4 Wochen probieren, konzentriere dich auf 4 Wochen und nicht auf die nächsten 40 Jahre. Und das hilft einem teilweise auch, so dass man immer so Stück für Stück vorangeht. Wenn wir uns wöchentlich in der Gruppe treffen, wir reden manchmal gar nicht über Pornos und wie wir Pornos konsumieren, sondern wir reden auch manchmal über Schlafhygiene oder wie strukturieren wir unseren Arbeitsalltag. Also wir reden ganz viel über eher so die Problematiken, die dann vielleicht eher dafür führen, ins Suchtverhalten zu rutschen. Beziehungsprobleme. Viele Dinge können da besprochen werden. Aber natürlich auch, wenn man wieder Rückfälle hat. Wie ist der Rückfall? Was ist passiert? Warum hat der Blocker nicht funktioniert? Oder hast du ihn ausgestellt? Solche Dinge werden natürlich auch dann in der Gruppe besprochen.
Wie war dein Weg eigentlich dahin, bis du in der Selbsthilfegruppe gelandet bist?
Also die Caritas hat das Angebot für zu einer Betreuung, wie du es im Eingang genannt hast, also dass man sich erstmal ein Einzelgespräch bucht und mit einer Person darüber redet, warum man denn glaubt, dass man ein Problem mit Pornosucht oder Mediensucht oder andere Süchte hat. Und dann bietet die Caritas an die Möglichkeit an, halt an so einer Gruppensitzung wöchentlich teilzunehmen. Das ist auf eine bestimmte Anzahl von Terminen beschränkt, man darf auch nicht zu viele verpassen und dann kann man sozusagen innerhalb dieser Gruppe die Thematik besprechen. Und dann ist natürlich die Gruppe irgendwann vorbei. Da muss man sich entscheiden, okay, suche ich mir jetzt einen Therapeuten, versuche ich eine Kur zu machen oder kann ich einer anderen Gruppe beitreten? Und ich hatte das Glück, dass gerade eine neue Gruppe aufgemacht wurde, die in meiner Wohnnähe ist, sodass ich sozusagen unproblematisch einmal pro Woche teilnehmen kann und da gab es halt auch noch einen Platz frei. Diesen Schritt wieder zu fassen, okay, ich schaffe es nicht alleine, ich muss doch wieder in die Gruppe, hat auch wieder 4 Monate gedauert. Also war auch wieder ein schleichender Prozess.
Und welche Rolle spielt deine Selbsthilfegruppe für dich in deinem Alltag?
Tatsächlich eine sehr große Rolle. Also ganz oft denkt man sich, na, das ist wie mit allen unliebsamen Dingen, oh, ich habe keinen Bock, will ich heute nicht machen, ich will nicht zum Sport, ich will nicht, ach nee, kochen ist nicht, ich bestelle eine Pizza. Und ganz oft ist das halt, dass man sich denkt, oh, heute zur Gruppe, ach nee, ist alles stressig. Wir müssen am Anfang der Gruppe immer vorstellen, was sind unsere Suchtmedien sozusagen. Es gibt ja verschiedene pornografische Medien. Was war mein Konsum in den letzten 7 Tagen und wie ist meine Stimmung? Und eigentlich durchweg in allen Tagen, in denen ich an der Gruppe teilnehme, ist meine Stimmung nach der Gruppe immer besser als vor der Gruppe. Man geht immer mit einem gestärkten Gefühl raus. Man ist für die nächsten 7 Tage sozusagen geprimed, dass ich jetzt wieder mein Suchtverhalten besser kontrollieren kann in den nächsten Tagen.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du mit deiner Homosexualität eine Ausnahme unter den Menschen bist, die pornosüchtig sind. Warum? Woran machst du das fest?
Ich würde nicht mal sagen Ausnahme, aber das Verhältnis zu Pornografie ist anders. Es ist wesentlich offener. Es ist nichts Verstecktes. Sexualität spielt in der homosexuellen Szene eine sehr große Rolle. Es ist sehr fetisch belastet. Wir haben sehr viele Fetische, mit denen wir uns ausprobieren können. Und es gibt viele Bars, Clubs, die auch Sex als Inhalt sozusagen, Darkrooms, Pornokinos. Und hier ist es vor allem, wenn ich jemanden Freunden erzählt habe, naja, ich gucke halt so viel Pornos, dann denken die halt, ja, ist ja normal. Das ist was nicht versteckt wird. Ich schäme mich nicht dafür, meinen Freunden zu erzählen, ich habe heute 1 Stunde Porno geguckt. Würde ich das meinen weiblichen Freundinnen erzählen? Ich glaube eher nicht. Das ist wahrscheinlich eher was da weniger besprochen wird. Also was wir immer merken, ist, dass man halt über solche Dinge an sich in der Gesellschaft ja nicht redet. Man redet ja nicht, wann habe ich den letzten Porno konsumiert. Das ist nichts, was man mit seiner Familie bespricht. Das ist nichts, was man mit seinen Freunden bespricht, an sich nicht. Und ich glaube, gerade in heterosexuellen Beziehungen ist das immer noch sehr versteckt. Es ist immer noch was, worüber man nicht redet, dass der im meisten Fall der männliche Partner Pornos konsumiert.
Wie erlebst du das, dass problematischer Pornokonsum ein Tabuthema ist in der Gesellschaft?
Ich glaube vor allem zu realisieren, dass es problematisch sein kann. Ich dachte immer, dass ein Pornokonsum, das ist was Normales. Und als ich irgendwann mal einen Freund gefragt habe, naja, Masturbieren und Pornos geht ja Hand in Hand. Und er so, naja, ich gucke ganz selten welche. Ich so, ach Quatsch, das geht ja gar nicht. Also es ist ja total untypisch. Und ich glaube, dadurch, dass man nicht darüber redet, kann man auch nicht feststellen, ob es problematisch geworden ist. Wir sind schlechter drin, uns selbst zu reflektieren. Also ich habe Freunden halt erzählt, dass ich pornosüchtig bin. Und auf einmal stellten die fest, naja, vielleicht könnte ich es ja auch ein bisschen weniger machen. Vielleicht könnte ich auch mal eine Pause einlegen und das zu reduzieren. Und dann entsteht halt die Selbstreflexion daraus, wenn man sich mit dem, also wenn man das Thema anspricht.
Du hast ja jetzt gesagt, dass du relativ offen mit Freundinnen,
Freunden, Familie, Freundinnen eher nicht.
Okay, ja, mit Freunden darüber sprichst und du gehst ja trotzdem in eine Selbsthilfegruppe. Was unterscheidet die Gespräche mit deinen Freunden von denen in der Selbsthilfegruppe?
Also wenn ich mit Freunden darüber rede, dann geht es eher darum, wie geht's dir, kommst du klar? Aber es geht nicht um wirklich Problematiken. Also die Selbsthilfegruppe ist schon sehr therapeutisch sozusagen. Da gehen wir sehr tief in die Problematik und nehmen uns auch die Zeit dafür, Dinge wirklich ausführlich zu besprechen. Und man kriegt natürlich viel, viel mehr Feedback von anderen Personen. Und ein Freund ist ja immer noch ein Freund. Vielleicht will der ja auch was nicht sagen, um dich nicht zu verletzen. Vielleicht will er es aber auch gar nicht hören. Das kann auch durchaus sein, weil man natürlich eine ganz andere Nähe hat als jetzt in der Gruppe, wo es ja an sich fremde Personen sind. Wir sehen uns einmal die Woche und das ist es. Also ich glaube, dass es gerade die Selbsthilfegruppe gibt mir sehr viel Kraft und sehr viel, weil da es natürlich auch Personen sind, die selbst betroffen sind, die selber die ganzen Gedankengänge durchgehen, die dieselben Problematiken durchgehen. Und da ist natürlich eine ganz andere Hilfe da, als wenn ich jetzt mit einer Person spreche, die nicht damit betroffen ist. Da ist das Verständnis dafür ist oft gar nicht da. Naja, ich kann doch einfach mal nicht Porno gucken, das ist ja ganz normal. Das ist überhaupt nicht problematisch. Ja, aber für mich ist es problematisch. Für mich ist es schwierig, das wochenweise nicht zu machen.
Ja. Gab es Momente im Austausch in der Selbsthilfegruppe, die für dich besonders wichtig waren? Gab es irgendwas, was dich besonders bewegt hat?
Ich hatte einen Moment noch in der ersten Selbsthilfegruppe mit Gordon, wo wir erzählt haben, wie wir sozusagen so erste Erfahrungen mit Pornografie gesammelt haben und wie aus welchen Kreisen wir gekommen sind. Und was ich erstaunlich fand, ist, dass das durch die ganzen Schichten der Gesellschaft geht. Das ist nicht eine Sucht, die betrifft jetzt nur junge Leute oder nur alte Leute. Das ist nichts, was nur Arme und nur Reiche betrifft. Man ist nicht davor geschützt, ob man jetzt der intelligente Professor ist oder ob man jetzt doch nur einen Verkäuferjob macht. Jeder kann davon betroffen sein. Und das hat mir sehr viel Selbstbewusstsein in dem Moment gegeben. Wenn man merkt, okay, ich habe ein Problem, und wenn man dann aber merkt, ich bin nicht alleine mit dem Problem, das gibt einem ganz viel Kraft, das gibt einem ganz viel Hilfe.
Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das habe ich noch nicht gefragt oder das wurde noch nicht gesagt?
Also was ich immer noch ganz wichtig finde, ist, was sich alle, die zuhören, bewusst sein sollten, wie frei verfügbar Pornografie geworden ist. Als ich jung war, da musste man noch eine Videokassette aus der Videothek ausleihen oder ein Buch kaufen oder ein Heft. Und ich glaube, das wird zu einem immer zunehmenden Problem, vor allem bei jüngeren Männern heutzutage.
Die Schwelle ist einfach so
niedrig. Man muss ja nur auf die Seite klicken und dann fragt die Seite, bist du 18, und du klickst ja. Und dann darfst du dir alles angucken, was da drauf ist. Und da ist das junge Gehirn wird mit allen möglichen überflutet. Und ich finde es wichtig, offen mit dem Thema umzugehen und anzusprechen, vor allem auch, wenn es Partner sind, die davon betroffen sein können, Kinder, Jugendliche, eigene Kinder, die Dinge zu besprechen und zu reflektieren, weil das fehlt, glaube ich, total.
Ich würde gern zum Abschluss nochmal nach vorne schauen und auf Perspektiven und Erfahrungen, die anderen helfen können. Du hast jetzt gerade schon das Thema Offenheit angesprochen. Gibt es noch was, was du Menschen sagen würdest, die merken, dass ihr Konsum problematischer wird?
Ja, falls jemand das Gefühl hat, dass er problematisch einen Konsum hat, ist natürlich erstmal versucht, es doch mal selber zu regeln. Guckt, reflektiert darüber, wie oft konsumiere ich Pornos, wann konsumiere ich Pornos. Ist es wirklich aus der Libido heraus? Ist es aus einem Stresssituation oder einer Gefühlssituation heraus? Und vor allem, wenn ihr merkt, dass es problematisch ist, sucht euch Hilfe. Es gibt viele Therapeuten, die das durchaus auch im Angebot haben, da eine Verhaltenstherapie zu machen. Ich hatte Glück und hatte hier das Center für die Verhaltenssüchte. Aber sucht euch Hilfe, vertraut euch jemandem an, weil das ist ganz schwierig, mit der Problematik alleine umzugehen.
Und viele haben ja wirklich viel Scham, darüber zu sprechen. Was würdest du sagen, was hilft, trotz dieser Scham darüber zu sprechen?
Es ist schwierig. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Die Scham hält einen natürlich davon ab und natürlich besteht natürlich die Angst, dass man verurteilt wird, wenn man sich jemandem anvertraut. Aber der Weg auf alle Fälle ist immer besser, sich dem zu stellen, auch wenn man sich schämt. Man schämt sich auch über andere Sachen, als dass man weiter mit den Sachen, also weiter mit diesem unkontrollierten Konsum umgeht.
Matthias, du bist jetzt seit 2 Jahren in der Selbsthilfe, oder ja, quasi fast seit 2 Jahren in der Selbsthilfe aktiv. Wenn du über deinen Weg mit der Selbsthilfe heute ein Buch schreiben würdest oder einen Blogartikel, welchen Titel hätte dieses?
Ich glaube, sowas wie mein neues Leben.
Voll schön. Dann danke ich dir, Matthias, dass du so mutig und offen über dieses Thema gesprochen hast, von deinem Weg erzählt hast. Und ich glaube, dass das anderen helfen kann, halt auch selbst offener damit umzugehen und ja, weil noch viel zu selten darüber gesprochen wird.
Vielen Dank.
Schön, dass du da warst. Ja, wir haben gerade mit Matthias über seinen persönlichen Weg als Betroffener von Pornosucht gesprochen, worin sich der Leidensdruck zeigt, wie er mit Scham oder Kontrollverlust umgeht und warum der Austausch mit Betroffenen so hilfreich ist. Jetzt wollen wir die Perspektive von Angehörigen beleuchten. Ich spreche jetzt mit Carina, die als Partnerin eines Betroffenen einen sehr persönlichen Einblick geben kann. Sie ist 42 Jahre, seit 19 Jahren verheiratet und hat mit ihrem Mann 3 Kinder und besucht seit einem Jahr ungefähr eine Selbsthilfegruppe. Carina, schön, dass du da bist.
Dankeschön. Ich freue mich auch sehr. Hallo.
Carina, wann ist dir zum ersten Mal aufgefallen, dass der Pornokonsum deines Partners problematisch sein könnte?
Es ist mir recht früh aufgefallen, da ich das Gefühl hatte, als wäre jemand zwischen mir und meinem Partner in der Beziehung. Also das war so diese Intuition, da passt was nicht. Und dann sind mir auch, sein Verhalten war komisch. Schon am Anfang in der Partnerschaft, wo wir zusammengezogen sind, ist mir aufgefallen, dass er recht offen an den Computer geht, früh und abends auch. Und dann, ja, habe ich dann Nachforschungen gemacht und ja, die ganzen Filme entdeckt. Und später ist es damit verbunden gewesen. Ich glaube, das wurde dann heimlich gemacht, nachdem ich es angesprochen habe, übers Telefon. Und ich habe es gemerkt, dass ich auch keine Nähe mehr bekommen habe von dem Partner. Also die Sexualität oder Intimität ist komplett auf der Strecke geblieben, wochenlang. Und ohne, dass ich es nicht initiiert hätte, wäre auch da nichts passiert.
Ihr seid seit 19 Jahren zusammen. Wann genau, also nach wie vielen Jahren der Partnerschaft, hast du das gemerkt?
Ich habe es immer wieder gespürt, dass der Pornokonsum da ist. Also ich habe es irgendwann mal auch mitbekommen, dass da irgendwie vormittags vor der Arbeit die Pornos konsumiert werden. Also ich habe es, während ich im Schlafzimmer war und mein Mann in sein Arbeitszimmer, habe ich es gehört. Und damals wusste ich noch nicht, wie ich es einordnen kann. Also es war sehr schwer. Es war ein Tabuthema und ich dachte, okay, es ist sein Bereich vielleicht. Ich wusste nicht, wie ich das anspreche und habe angefangen, zuerst online darüber zu lesen. Und das war noch Ende, ich glaube 2009, 10. Da gab es noch nicht so viel Material darüber. Gab es wenige Foren, wo ich über verschiedene Geschichten mich erkundigt habe, dass das vielleicht irgendwie ein übermäßiger Pornokonsum sein kann. Dann kamen die Artikel in verschiedenen Magazinen auch online und ja, ich habe versucht, einfach diese Infos für mich zu sammeln und nachzuvollziehen, ob das so ist, ob mein Partner zu viel konsumiert, und ihn zur Rede auch gestellt. Und für ihn war es so, jeder macht es, das ist doch ganz normal. Jedermann schaut Pornos und da ist doch nichts Schlimmes dabei. Und ja, das war sehr unangenehm für mich, weil ich eigentlich mich immer auf meinen Partner konzentriert habe und mich gefreut habe auf die Intimität mit ihm und konnte nicht nachvollziehen, dass er sozusagen noch den Ersatz braucht.
Das heißt, es gab aber noch eine Zeit vor der Pornosucht, oder? Wenn du sagst 2009?
Nein, die Pornosucht war schon, glaube ich, seitdem wir zusammengelebt haben da. Die, also sie ist wahrscheinlich viel früher schon entstanden und ich bin mitten drin. Also ich bin rein dazugekommen als Partnerin und es wurde einfach verheimlicht die ganze Zeit. Und mir wurde auch, ich habe das Gefühl, ich wurde ein bisschen manipuliert. Auch, dass ich das nicht so wahrnehme, dass das ständig und täglich konsumiert wird.
Und wie hast du den Moment damals erlebt, als dir klar wurde, das stimmt was nicht?
Wir haben uns sehr auseinandergelebt. Mein Mann hat auch verschiedene gemeinsame Treffen gemieden mit Freunden. Also er ließ mich immer hingehen. Ich durfte ja mit den Kindern vorausgehen. Dann ist mir aufgefallen, okay, da läuft was schief jetzt, weil er die Zeit für sich gebraucht hat auf einmal oder ist später dazugekommen. Ihm hat keine Freude gemacht, mit uns die Zeit zu verbringen, auch irgendwie Ausflüge am Wochenende. Auch zum Beispiel, wenn ich fortgegangen bin mit Freundinnen, der hatte nie das Gefühl, dass er eifersüchtig sein muss. Also hat mir sozusagen die Freiheit gegeben und ist gerne zu Hause geblieben. Und dann ist es mir aufgefallen, okay, da passt was nicht. Das hat sich gesteigert und wurde immer mehr. Und wir haben uns sehr stark auseinandergelebt und dann habe ich um ein Gespräch gebeten, aufklärendes Gespräch, weil ich gespürt habe, so funktioniert die Ehe nicht mehr, wenn ich mich nur bemühe und der Partner sozusagen irgendwie abgeschaltet ist. So war das für mich. Und dann hat er es zugegeben, nach 15 Jahren fast, hat er zugegeben, dass er unser Problem kennt und er glaubt, es ist die Pornosucht. Da hat er es zum ersten Mal ausgesprochen laut. Und dann ist die Welt für mich zusammengebrochen irgendwie. So diese Klarheit oder die Wahrheit zu hören, war sehr schlimm. Weil ich hatte diesen Verdacht, aber irgendwie habe ich es mir wahrscheinlich schöner ausgemalt oder habe die Wahrheit nicht so vor den Augen immer haben wollen. Und das war dann richtig schlimm. Also als wäre ich betrogen. Ich habe tagelang geweint. Auch dieses Lügen und Vertrauensbruch, das war richtig schlimm für mich. Das hat wehgetan, also als hätte jemand mir das Herz gebrochen, obwohl der Mensch vor mir stand und da war und es gab keine andere Frau. So körperlich ist da ja sozusagen nichts passiert, aber die Bilder, das hat mich genauso verletzt.
Was waren das für Gedanken und Gefühle, die da durch den Kopf gegangen sind, wenn du sagst, für dich ist eine Welt zusammengebrochen?
Also es war so, dass ich so getäuscht worden bin von ihm. Das war diese Enttäuschung und dieses Vertrauen. Weil er immer wieder versucht hat, das Thema auf mich zu schieben, dass ich übertreibe, dass ich überempfindlich bin, dass ich zu viel verlange. Er hat ja keine Vorstellungen von dem, wie ich ja sozusagen intim sein möchte. Also wenn ich gefragt habe, ob er irgendwelche Wünsche hat, weil ich gedacht habe, dass ich vielleicht daran schuld bin, dass er so tief in die Pornografie hingezogen sich fühlt, habe ich alles sozusagen mit mir zuerst verbunden, dass ich keinen schönen Körper mehr habe nach der Schwangerschaft, dass ich nicht attraktiv genug bin. Also alle Makel, die ich an mir hatte, habe ich damit auch verbunden, dass das vielleicht sein kann, Schuld dafür sein kann, dass der Mann schaut. Also ich war durcheinander, richtig.
Ja. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass dich seine Pornosucht sehr verändert hat. Mhm. Wie betrifft es dich persönlich? Also worin besteht dein Leidensdruck?
Die Intimität ist für mich komplett anders geworden. Ich kann mich einfach nicht mehr fallen lassen, während wir miteinander sind. Also das Libido ist komplett anders, weil mir diese Vertrauensbasis fehlt. Ich denke nach, was könnte er sich gerade vorstellen? Ist er bei mir überhaupt emotional oder ist er in seiner Welt, wenn er mit mir ist? Dadurch, dass die Partner viel lügen, muss ich sagen, dass man auch an sich selbst den Glauben verliert, also als seine Wahrnehmung, dass die Wahrnehmung so getrübt wird. weil man alles hinterfragt. Denke ich richtig? Sehe ich es richtig? Ist das wahr? Wie, ist das meine Realität? Also man hinterfragt so viele Sachen, wenn der Partner nicht ehrlich ist. Und so war es bei mir. Also ich habe alles hinterfragt in der Beziehung. So, man wird sehr unsicher. Auch mein Körperbild, also ich sehe mich komplett anders, ich finde mich unattraktiv oder fand mich unattraktiv eine sehr lange Zeit und hatte wie Scheuklappen auf den Augen. Also ich habe ja richtig die Männerblicke gemieden, habe mich immer unwohl gefühlt, mit mir selbst auch. Ich habe mich sehr bemüht, auch den Partner zu unterstützen. Also ich habe nach Infos gesucht, nachdem wir schon das Gespräch hatten, Podcasts gehört, Bücher gelesen, habe versucht, verschiedene Paartherapeuten zu finden, für mich eine Therapie sogar aufzusuchen und habe gemerkt, dass mein Partner da ein bisschen hinterher war oder überhaupt gar kein Interesse am Anfang gezeigt hat, dass ich versuche, das Problem zu lösen für unsere Beziehung und er davon eigentlich weggerannt ist. Und sich vielleicht geschämt hat oder das nicht so ernst genommen hat wie ich.
Und wann und wie hat sich da was verändert?
Nachdem ich in die Selbsthilfegruppe gekommen bin und mein Mann gleichzeitig eben auch in die Selbsthilfegruppe für Betroffene, habe ich gemerkt, dass er sich mir gegenüber ein bisschen geöffnet hat. Also er könnte mit der Zeit freier über die Sucht sprechen, was davor nie passiert ist. Dass es ihm schwerfällt, dass er sich Gedanken macht, woher das kommt vielleicht. Davor hat das Thema war wie abgegrenzt von mir und unserer Beziehung. Das gehörte nur ihm, es war nur seins und ich durfte nichts damit zu tun haben. Und deswegen wünsche ich auch allen, dass sie sich Unterstützung holen. Und eben so eine Selbsthilfegruppe ist das Beste, wenn man face-to-face jemanden hat, der etwas Ähnliches erlebt hat.
Und unabhängig davon, dass er sich geöffnet hat, Wie hat dir deine Gruppe dabei geholfen, damit anders umzugehen?
Also der Austausch hat mir sehr geholfen, wo ich gemerkt habe, oh, ich bin nicht dran schuld, dass es vielen ähnlich geht, dass die Pornosucht viele Facetten hat und dass wir als Angehörige einfach durch unsere Erfahrungen, die wir gesammelt haben, uns gegenseitig durch die Tipps auch unterstützen können, wie wir mit den Triggern umgehen können und eigentlich das Gespräch an sich, dass man einen Raum hat, um frei darüber zu reden, weil es eben ein Tabuthema lange ist, war und ist immer noch. Und diese monatlichen Treffen, die helfen mir enorm. Also ich fühle mich immer erleichtert, wenn ich aus der Gruppe rausgehe und fühle mich sehr gut danach.
Und neben der Erleichterung, hat sich sonst auch noch irgendwas verändert, seit ihr in die Selbsthilfegruppen geht?
Für mich war es so, dass ich ja diese Selbstsicherheit wieder bekommen habe, auch direkt das Thema anzusprechen, wenn ich mich nicht gut gefühlt habe oder wenn die Intuition wieder irgendwie Alarm geschlagen hat, dass ich dann besser mich ausdrücken konnte und sagen könnte, was mir nicht passt oder ich lerne immer noch meine Grenzen zu setzen, wie weit geht's, damit ich nicht verletzt werde, wie weit kann ich damit umgehen. Und ich besuche ja die Gruppe jetzt schon ein Jahr und ich merke, trotzdem ist es ein Prozess, der dauert. Und bei meinem Partner ist es genauso. Der hat sich diese Unterstützung geholt und hat auch den Austausch sehr positiv empfunden.
Und es ist ja immer die Sprache von Abstinenz oder wie wir gerade von Matthias auch gehört haben, kontrollierte Konsumgruppen. Mhm. Wie ist das bei deinem Mann heute? Ist er abstinent?
Oder? Es gibt immer noch Rückfälle und das ist leider gar nicht so einfach, weil mein Mann der Meinung ist, er schafft es jetzt alleine. Das ist sehr schwer. Ich glaube, er kämpft selber mit sich und hat sich auch entschieden, jetzt doch vielleicht eine Therapie anzufangen. Er spürt auch, dass ich da mitgenommen werde. Also jeder Rückfall ist für mich wie ein bisschen wie ein Schlag ins Gesicht oder dieses Vertrauen, was ich aufbaue, ist wieder unten und ich fange auch von null auf. Es ist schwer. Also das ist auch ein langer Weg. Es ist trotzdem, man ist ein bisschen vielleicht abgestumpft, würde ich sagen. Nicht mehr so emotional wie vor, sagen wir, 3-4 Jahren. Da werde ich vielleicht am Weinen, weil mein Mann einen Rückfall hatte. Ich nehme das nicht mehr so persönlich.
Du hast am Anfang erzählt, dass die Sexualität, die Intimität verloren gegangen ist. Wie ist es denn jetzt, seitdem ihr in der Selbsthilfe seid? Hat sich da wieder was, hat eine Annäherung stattgefunden? Wie hat sich das vielleicht verändert?
Also für meinen Mann, dadurch, dass er auch gelernt hat, dass er diese Abstinenzphasen ein bisschen in die Länge ziehen kann, sozusagen, oder konsumfrei ist für eine Zeit, hat er selber gespürt, dass die Intimität mit ihm, mit mir, ihm mehr Freude zubereitet oder Spaß oder andere Gefühle vielleicht dabei entstehen. Und für mich ist es immer noch ein Kampf, muss ich ehrlich sagen. Das ist sehr schwer, sowas zurückzuführen. Also bei mir hat sich das nicht ins Positive noch entwickelt. Das dauert, glaube ich.
Du hast ja gesagt, dass ihr sehr, also viel offener inzwischen miteinander sprecht und ihr geht auch in die Familientherapie. Deine Kinder sind 15, 18 und?
5.
Inwiefern bindet ihr eure Kinder mit ein in diesen Prozess? Wissen die davon?
Ich muss ehrlich zugeben, dass wir das den Kindern gesagt haben und auch unseren Therapeuten, weil das war die Basis auch für die Familientherapie, dass wenn wir beide miteinander gut sind oder das Fundament fest ist und funktioniert, dann wird es auch den Kindern gut gehen und dann gibt es nicht so viele Streitigkeiten untereinander. Die Kinder wurden da recht schnell eingebunden in das Thema, die zwei großen Mädels, ja.
Und warum fandet ihr das wichtig, denen das zu sagen, die mit einzubeziehen?
Damit sie auch den Hintergrund verstehen, wieso wir Streitigkeiten haben, weil ich war sehr oft unzufrieden, unglücklich. Ich habe viel geweint in den letzten 4 Jahren, nachdem wir das klärende Gespräch hatten. Also mir ging es nicht gut. Und ich glaube, bei den Mädels in dem Teenageralter, es war schon mir wichtig, dass die wissen, worum es geht. Und die Mädels haben auch, die jüngere Tochter hat schon auch etwas auf dem Handy vom Papa gefunden, durch Zufall, weil er vergessen hat, irgendwie die Seite zuzumachen. Und dann hat sie mich auch darauf angesprochen, Mama, ich habe da etwas gesehen. Und ich dachte, ich sollte darüber reden.
Wie habt ihr es ihnen gesagt? Was genau habt ihr gesagt?
Ich habe damals mit meiner ältesten Tochter zuerst gesprochen. Die war damals um die 15 Jahre alt. Also vor 3 Jahren habe ich ihr gesagt, wo es mir schlecht ging, so dass es Mama schlecht geht, weil da etwas zwischen Mama und Papa passiert ist halt und dass der Papa diese Bilder schaut. Dann meine Tochter, die hat schon sozusagen das Thema verstanden, weil sie meinte, ja, die Pornografie, sie kennt es schon aus der Schule. Sie meinte, da wurden schon auch Filmchen abgespielt über Handys. Sie hat es schon verstanden. Es kam auch dazu, dass ich mich ein bisschen von meinem Partner in der Zeit auch abgegrenzt habe, weil ich mich so verletzt gefühlt habe, wollte ich auch für mich da allein sein und das ist den Kindern auch aufgefallen, dass ich halt nicht so abwesend war im Familienleben.
Okay, also deine ältere Tochter hat relativ offen darauf reagiert, verstehe ich so.
Ganz genau.
Und deine jüngere Tochter, wie hat die darauf reagiert?
Sie kam selber auf mich zu. Nachdem sie wahrscheinlich mit ihrer großen Schwester das Thema untereinander, die Mädchen besprochen haben, kam sie auf mich zu und hat gesagt, Mama, ich habe da etwas auf Papas Handy mal gesehen, als ich irgendwie die Suchmaschine in Google aufgemacht habe, da war noch eine Seite offen, die er vergessen hat zuzumachen und sie war sehr schockiert halt über allgemein die Übersicht und wozu braucht Papa das? Gefällst du ihm nicht? Oder Sie war richtig damals mit ihren 12 Jahren ein bisschen überrumpelt mit dem Thema.
Was hast du denn deiner jüngeren Tochter geantwortet auf die Fragen, die sie hatte?
Ja, dass ich es nicht gut finde, dass Papa das macht, dass es mich verletzt. Das war meine Antwort zu dem Zeitpunkt. Und dass es ja zwischen Erwachsenen etwas ist, also dass es etwas, was nicht mit ihnen etwas zu tun hat und so ist es auch bis heute. Aber ich habe denen auch erklärt, dass ich auch deswegen sehr traurig bin und viel weine und mir viele Gedanken mache darüber, ob ich mit Papa zusammenleben möchte. Also das Thema kam bei mir sehr schnell auch, möchte ich mit diesen Menschen noch so zusammenleben? Und ja, das begleitet mich auch weiterhin.
Was lässt dich bleiben?
Die anderen Facetten von diesen Menschen. Also ich habe das Gefühl, ich habe meinen besten Freund gefunden. Also wir verstehen uns auf anderen Ebenen voll gut. Das ist ja nur eben die Sucht, die dazwischen steht, wie so ein riesen Elefant im Raum. Aber alles andere passt. Es ist ein sehr angenehmer, sympathischer Mann. Wir haben eine schöne Familie. Die Kinder lieben ihn. Also ich kann da nicht viel sagen. Also das alles passt. Und das ist das Traurige eben, dass man mit dieser Sucht noch dazwischen kämpfen muss, damit die Beziehung einfach komplett ist.
Welche Strategien helfen euch beiden denn, den Alltag oder den Umgang miteinander besser zu gestalten?
Das ist gerade schwer zu sagen. Wir versuchen beide, über das Thema offener zu reden. Also das war so der Hintergrund für mich, damit ich mich sicherer fühle in der Beziehung und im Alltag, dass mein Mann einfach offener mit dem Thema umgeht, wenn er vielleicht einen Trigger hat oder der Druck stärker wird, der Suchtdruck. Aber das fällt ihm noch sehr schwer, darüber zu sprechen. Und ich habe auch darum gebeten, dass wir vielleicht irgendwie einmal in einer oder zwei Wochen darüber reden und Raum finden dafür. Und daran arbeiten wir noch.
Das ist spannend, weil also laut Studien ja auch, also der Hauptteil sind Männer, die die Pornos konsumieren, problematisch auch konsumieren. Aber es gibt auch Frauen. Deswegen hat mich das so interessiert, so wie eigentlich so, wie die Geschlechtermischung bei euch ist. Jetzt hast du ja von dir erzählt, dass so dein Leidensdruck vor allen Dingen in den Selbstzweifeln, in der fehlenden Intimität besteht. Worüber tauscht ihr euch in der Gruppe aus? Was sind eure Themen?
Was wir erlebt haben, vielleicht in den letzten 4 Wochen mit dem Partner, also kritische Situationen, dann besprechen wir manchmal eben, wie geht man mit den Triggern um oder wie geht man mit dem Rückfall um, wie fühlt sich die jeweilige Person und dann tauschen wir uns aus, wie wir damit umgehen würden oder wie wir uns dabei fühlen. Ja, das ist sehr unterstützend. Oder wie wir damit umgehen, wenn der Partner sozusagen heimlich weiterhin konsumiert oder die Erfahrungen, wie es sozusagen in der pornofreien Zeit, wie die Beziehung, ob sie aufblüht, wie sie sich verändert, also das ist unser Austausch in dem Moment und das tut gut, weil dann hat man irgendwie das Gefühl, okay, es kann auch besser werden, wenn sich etwas verändert. Ja, das gibt Mut auch und hilft weiter.
Haben sich in eurer Gruppe auch schon mal PartnerInnen getrennt oder gibt es Ex-PartnerInnen, die in diese Gruppe kommen?
Ja, es gibt getrennte Paare, also Damen, die mittendrin in der Gruppe in der Zeit sich auch getrennt haben von ihrem Partner. Und dann mit der Zeit merken, denen geht es eigentlich sehr gut schon. Die haben sich davon erholt und haben keinen Bedarf mehr und die verabschieden sich auch. Und dann gibt es viele Paare, die verheiratet sind und Kinder haben. Dann gibt es Paare, die einfach kinderlos sind oder halt ältere Paare, wo ich sage, wo auch die Prio woanders ist halt.
Was macht das mit dir, wenn du einerseits hörst, dass es auch andere gibt, die auch bleiben, die diesen schwierigen Weg weitergehen und auf der anderen Seite sich Menschen auch trennen von den PartnerInnen? Was macht das mit dir?
Das lässt mich auch nachdenken, in welche Richtung meine Beziehung geht. Also ich bin auch immer noch in diesem Prozess, den Weg herauszufinden für mich und meine Ehe. Also es gibt keinen festen Termin, wie ab da mache ich einen Trennschluss, sondern ich überlege, was ist gesund für mich und was ist gesund für diese Beziehung, für unsere Kinder. Und durch diese Erfahrungen von den anderen TeilnehmerInnen weiß ich, okay, es gibt diesen Weg und wie würde es ausschauen, wenn ich den so eingehe. Es gibt auch Mut zu bleiben, weil durch die Kinder versucht man auch oft einfach, gibt man noch mehr die Chance oder man hat die Hoffnung, okay, wir versuchen es, weil da die Familie auch da ist. Das merke ich bei den TeilnehmerInnen mit Kindern, dass es ein bisschen anders ausschaut, als wenn man alleine wäre.
Gab es einen Moment oder Momente in deiner Zeit mit der Selbsthilfegruppe, die für dich besonders bewegend waren oder wo du überrascht warst? Hat dich was besonders berührt?
Also ich glaube, die ersten 2 Treffen, die waren sehr emotional, wo ich einfach vieles rauslassen durfte endlich und sozusagen wie Seelenverwandte vor mir hatte, Menschen, die mich verstehen, die das gleiche Leid tragen. Da habe ich mein Herz ausgeschüttet in der Gruppe. Und das ist mir auch aufgefallen bei vielen Personen, die neu dazu kommen, dass es denen ähnlich geht. Dass das erste Treffen, man ist sehr aufgeregt und merkt, wow, jetzt kann ich hier in diesem Raum alles rauslassen, alles erzählen, was mir auf der Seele, auf dem Herzen liegt. Und das fühlt sich so erleichternd. Und man fühlt sich verstanden, bekommt Ratschläge und Tipps. Und das war für mich so ein Wow-Effekt. Endlich ist jemand da, der mich versteht. Ich bin nicht alleine damit.
Ja.
Das war das Wichtigste, glaube ich. Und deswegen gehe ich so gern zu diesen Treffen.
Carina, was würdest du denn anderen Angehörigen raten, die Ähnliches erleben?
Ich würde sagen, wenn das Bauchgefühl oder die Intuition, dass man auf sie hören sollte und sich die Hilfe auch holen sollte, auch wenn das ein Tabuthema ist. Aber wenn man merkt, etwas passt nicht, dass man einfach ins Internet ein paar Begriffe eingeben sollte und sich vielleicht eben eine Beratungsstelle suchen sollte mit oder Selbsthilfegruppe, einen Therapeuten, vielleicht nicht sofort, aber eine Selbsthilfegruppe und eine Beratungsstelle, damit einfach festgestellt wird, okay, besteht da echt ein Problem oder bilde ich mir das nur ein? Also ich könnte es jeder Dame und Herren empfehlen, also wenn man spürt, in der Beziehung passt was nicht und mein Bauchgefühl sagt, da ist etwas noch, dass man dahinter bleibt.
Du bist jetzt schon seit über einem Jahr in der Selbsthilfe. Wenn du über diesen Weg ein Buch schreiben würdest oder einen Blogartikel, welchen Titel hätte dieses?
Ich weiß nicht. Bei mir, ich sehe ein Bild, ich hätte ein Megafon in der Hand. Sprich darüber, lass es raus, weil ich finde, das hat mir geholfen, darüber zu reden, auch in der Gruppe und die Infos darüber zu suchen, dass es doch Unterstützung gibt, auch für uns als Angehörige, weil viele glauben, okay, ich bin nur der Betroffene vielleicht, aber der Rest gehört ja auch dazu, der zweite Teil.
Und es ist tatsächlich gar nicht so selbstverständlich, dass Angehörige hier sprechen. Deswegen, ganz herzlichen Dank an dich, dass du so offen und mutig und ehrlich darüber gesprochen hast und deine Perspektive und ja auch anderen Angehörigen Mut machst, über dieses Thema zu sprechen.
Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut. Dankeschön.
Wir haben bisher die Betroffenenperspektive jetzt von Matthias gehört über seinen Umgang mit problematischem Pornokonsum und die Sichtweise von Carina als Angehörige. Jetzt möchten wir einmal die Fachperspektive noch mit einbeziehen. Gordon Emons ist Leiter des Zentrums für Verhaltenssüchte in Berlin und gibt uns jetzt Einblicke aus professioneller Sicht und ordnet die Thematik ein. Gordon, schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Gordon, wir haben heute mit Matthias und Carina darüber gesprochen, wie sich problematischer Pornokonsum im Alltag und in der Beziehung auswirkt und was ihnen im Umgang damit hilft. Ich möchte das Ganze mit dir nochmal fachlich einordnen. Wie verbreitet ist problematischer Pornokonsum aus deiner Sicht?
Also generell ist Pornokonsum sehr verbreitet. Also man geht davon aus, dass über ein Drittel gerade bei den Männern regelmäßig Pornografie konsumieren, so einmal die Woche. Zu problematischem Pornokonsum gibt es ganz unterschiedliche Zahlen. Da muss man immer auch aufpassen, weil das manchmal doch sehr moralisch dennoch auch noch aufgeladen wird. Aber man geht so von 1-3% aus der erwachsenen Gesamtbevölkerung, vor allem Männer, die hier einen problematischen Konsum entwickeln.
Ab wann genau spricht man denn von einem problematischen Konsum?
Ja, das ist immer so eine ganz spannende Frage, weil nicht allein ein regelmäßiger Konsum auf einen problematischen Konsum hindeutet. Problematisch wird es dann aus der Suchtperspektive, wenn der Konsum stark in den Vordergrund gerät. Das kann beispielsweise sein, dass es zu ungewöhnlichen Uhrzeiten dann stattfindet, an ungewöhnlichen Orten. Beispielsweise am Arbeitsplatz, dann der Drang so groß ist, Pornografie konsumieren zu müssen, dass der Konsum nicht mehr eingeschränkt werden kann, also dass Betroffene sich beispielsweise vornehmen, Pornografie zu konsumieren, um sich sexuell zu stimulieren, aber der Konsum dann immer weitergeht, dass dann über mehrere Stunden und dadurch andere Dinge vernachlässigt werden. Es wird nicht zum Sport gegangen, man geht später ins Bett. So kann es dann durchaus vorkommen, dass dann bis nachts um 3 oder 4 Uhr Pornografie geschaut wird, obwohl man morgens um 7 Uhr wieder aufstehen muss. Also da spricht man dann vom Kontrollverlust. Und das sind unter anderem so Hinweise, die auf ein problematisches Nutzungsverhalten hinweisen können.
Du hast das gerade schon gesagt, dass der Großteil männlich Betroffene sind und weiblich Angehörige. Wie ist denn bei euch im Zentrum für Verhaltenssüchte so das Geschlechterverhältnis in der Beratung und in den Gruppen?
Also beim Pornografiekonsum sind es 100% Männer, die uns aufsuchen. Das ist wirklich ganz, ganz selten, dass vielleicht sich eine Frau an uns wendet. Genau, also es sind eigentlich ausschließlich Männer, die sich wegen Pornografiekonsum an uns wenden. Und bei den Angehörigen, je nachdem, in welchen Beziehungskonstellationen die Männer leben, sind sie in einer homosexuellen Beziehung oder einer heterosexuellen Beziehung, sind es hier hauptsächlich Frauen. Also das heißt, auch bei den Männern ist der Großteil, die uns aufsuchen, leben in heterosexuellen Beziehungsformen.
Was glaubst du denn, wo sind die Frauen? Also es gibt ja mit Sicherheit auch Frauen, die Pornokonsum oder vielleicht auch problematischen Pornokonsum haben. Wo sind die?
Man geht schon davon aus, dass hauptsächlich Männer diese Problematik auch aufzeigen und Frauen weniger. Jedoch gehe ich auch davon aus, dass es auch Frauen gibt, die hier ein problematisches Nutzungsverhalten haben. Warum die nicht in der Beratung auftauchen, kann ich gar nicht so genau sagen. Womit sicherlich auch damit zusammenhängt, dass die Pornoindustrie oder Porno, den man im Internet schaut, gerade kostenlose Pornos, häufig von Männern für Männer gemacht sind und hier Frauen sich weniger angesprochen fühlen.
Kannst du was dazu sagen, was da eigentlich im Gehirn passiert beim Pornokonsum?
Im Gehirn passiert Folgendes, dass quasi durch den Pornografiekonsum gerade das Belohnungssystem ganz stark aktiviert wird. Ja, das heißt, es wird Dopamin, Serotonin ganz stark ausgelöst, sodass der Pornokonsum stark belohnend wirkt. Und das ist erstmal bei ganz, ganz vielen Personen, die Pornografie konsumieren, der Fall. Das ist erstmal gar nichts Ungewöhnliches. Problematisch wird es eben dann, wenn das Gehirn sich dran gewöhnt und ich mir andere Nutzungsformen oder andere Verhaltensweisen fehlen, die quasi einen ähnlichen Prozess auslösen. Ja, das heißt, der Konsum wirkt stark belohnend. Und wenn es dann noch in Verbindung mit Selbstbefriedigung geschieht, wo auch nochmal ganz stark Emotionen ausgelöst werden, wo stark Dopamin, Serotonin ausgelöst wird, wirkt es sehr, sehr verstärkend.
Ich habe gehört, dass gerade bei jungen Menschen die erektile Dysfunktion zugenommen hat und dass junge Menschen heute oft durch Pornos lernen, wie Sex funktioniert. Was weißt oder denkst du dazu?
Der erste Pornokonsum beginnt bei Jugendlichen so im Durchschnitt mit 13 bis 14 Jahren. Ja, das heißt, dass viele oder gerade in diesem Alter junge Menschen sich informieren, wie funktioniert Sexualität, Lust nach Sexualität, da ist eine ganz, ganz große Neugier. Und da ist eben Pornografiekonsum, weil der so leicht zugänglich ist, bei ganz, ganz vielen Jugendlichen gehört da zum Programm. Zum Thema erektile Dysfunktion sind da die Zahlen steigend und man erlebt eben auch beim Pornografiekonsum oder die Jugendlichen, die jungen Menschen oder auch die Männer, die zu uns kommen, berichten eben, dass durch den Pornografiekonsum sie einfach eine viel stärkere Erektion denn einfach auch erleben. Und dann eben, wenn der Pornografiekonsum, wenn sie nicht konsumieren, eben nicht vorhanden ist. Ja, sodass der Trigger oder die Lust, die sie sich durch den Pornografiekonsum holen, viel, viel stärker ist, die Reize, wie eben durch reale Sexualität.
Ihr habt ja auch Gruppen zu Glücksspielsucht und Mediensucht. Worin unterscheiden sich die Süchte, wo es doch alles Verhaltenssüchte sind?
Der Unterschied ist gar nicht so groß. Ja, also es sind Verhaltensweisen, die Suchtverhalten auslösen können. Es sind Verhaltensweisen, die ganz stark auf das Belohnungssystem reagieren oder dort eine große Reaktion auslösen, sodass hier erstmal vom Prozess oder auch das, was im Gehirn passiert, da sind gar keine großen Unterschiede. Ja, der große Unterschied ist eher der Zugang oder was mich anspricht als Betroffener oder als Ratsuchender, wo reagiere ich stark drauf, sodass hier erstmal gar keine großen Unterschiede sind. Die Unterschiede sind dann nachher vielmehr, wie schütze ich mich davor, wie kann ich damit umgehen, welche Bedürfnisse liegen vielleicht dahinter, da gibt es dann teilweise Unterschiede.
Ihr habt ja sowohl Abstinenzgruppen als auch Gruppen zu kontrolliertem Konsum und Matthias hat was erzählt von Werkzeugen wie Blocker und dass das oft ja auch nicht langfristig zur Abstinenz führt. Glaubst du, dass ein kontrollierter Konsum möglich ist?
Beim Pornografiekonsum empfehlen wir schon eine abstinente Lebensführung von Pornografie. Wir erleben es aber, dass es nur einem Teil gelingt, wirklich in eine Abstinenz zu kommen. Das heißt, ich habe ganz, ganz viele Männer, denen es gelingt, den Konsum stark zu reduzieren, Und auch wenn sie konsumieren, dass sie den wirklich kurz halten können, den Konsum, dass der 20 Minuten dauert und eben nicht über 4, 5, 6 Stunden, denen das dann einfach gut gelingt. Empfehlen würde ich trotzdem einen abstinenter Versuch, aber die Erfahrung zeigt einfach, dass das hier nicht so einfach ist wie beispielsweise beim Glücksspielverhalten. Und das hat unseres Erachtens auch damit zu tun, weil das so ganz stark verknüpft ist mit der eigenen Sexualität. Ja, also die Lust steigt oder man Lust auf Sexualität. Und dann geht sofort auch dieser Gedanke, euch könnt ja Pornografie konsumieren. Und das ist, diese Koppelung ist noch viel, viel stärker wie beispielsweise bei der Glücksspielsucht.
Das hat Matthias ja vorhin auch gesagt, dass gerade Sexualität, weil das so mit dem Alltag auch so verknüpft ist, mit den eigenen Bedürfnissen, dass es schwieriger ist, da abstinent zu bleiben, wie jetzt zum Beispiel für einen Alkoholiker. Mhm. So, weil, ne, der kann halt irgendwelche Läden vermeiden. Mhm. Und ich habe so ein bisschen die Parallele gesehen zur Esssucht bzw. Zuckersucht, weil wir müssen ja auch essen. Und das ist so viel schwieriger, irgendwie das zu vermeiden. Du hast aber gesagt, es gibt einen Teil, der eine richtige, stabile Abstinenz hat. Was führt dazu? Also was braucht es deiner Erfahrung nach, um stabil abstinent zu sein?
Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass diejenigen, die eine stabile Abstinenz, denen das gelingt, dass die nicht oder dass die andere Gruppe nicht was falsch macht. Ja, sondern das hängt wirklich ganz, ganz stark damit zusammen, wie stark ist der Druck, wie zufrieden bin ich vielleicht gerade auch in meiner Sexualität, die ich lebe. Also das sind ganz, ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist schon, sich zu schützen, sei es mit einem Blocker sich zu schützen, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Weil da erleben wir immer wieder, dass allein einen Blocker auf dem Smartphone zu haben, seinen Rechner jugendschutzsicher zu machen, dass man nicht auf Pornografie zurückgreifen kann, dass es ganz viel auslöst, dass dieser Drang, Pornografie zu konsumieren, nicht so stark ist. Jedoch, das muss man ganz klar sagen, jeder Blocker ist zu knacken und diesen muss man wirklich pflegen wie eine Pflanze. Es reicht nicht, sich einmal einen Blocker aufs Smartphone zu machen und dann funktioniert alles. Ich kenne von manchen, die bei uns sind, die haben unterschiedliche Blocker, weil sie sagen, ah, der eine Blocker funktioniert für das gut, der andere Blocker funktioniert für die sozialen Netzwerke besser, sodass das manchmal eine Sammlung ist von unterschiedlichen Blockern, die sie dann quasi auf dem Smartphone oder Rechner haben.
Manche Süchtigen berichten davon, was sie zur Abstinenz führt, ist halt, dass es auch eine Entscheidung ist, dass es irgendwie einen Tiefpunkt braucht, irgendwie der Verlust von der Beziehung oder. Also dass es irgendwie so einen Tiefpunkt braucht, dass es was zu einer Entscheidung führt, ich möchte jetzt abstinent sein. Mhm. Wieder andere sagen, na, oder Matthias hat das auch gesagt, dass es nicht die Disziplin, nicht nur der Wille oder die Disziplin ist. Wie ist es aus deiner Sicht? Was hilft aus deiner Sicht?
Also genau, es geht nicht nur um Willen und Disziplin, ja, sondern es geht darum, sich auch nicht nur den Konsum anzuschauen. Was habe ich konsumiert? Aus welchen Bedürfnissen heraus habe ich konsumiert? Sondern in der Aufrechterhaltung einer Abstinenz oder einer zufriedeneren Lebensführung braucht es, dass ich mir mein Leben anschaue. Ja, was ist in meinem Leben passiert? Warum bin ich oder warum habe ich den Konsum gebraucht? Und im Bereich der Pornografie geht es ganz viel damit einher, mit der Auseinandersetzung der eigenen Sexualität. Wie lebe ich? Wie lebe ich meine Sexualität? Gibt es Bedürfnisse, die in mir schlummern, die ich aufgrund meiner Beziehungskonstellation aktuell nicht ausleben kann oder ich mir gar nicht vorstellen kann, auszuleben? Darum geht es, sich damit auseinanderzusetzen, um dann eben langfristig hier eine Veränderung oder auch eine Zufriedenheit auch herzustellen. Und das ist ein langer Weg. Vielleicht auch, ich sage auch immer, ist auch so ein Lebensweg, weil die Sexualität begleitet uns das ganze Leben. Ja, man wird älter, man ist länger in einer Beziehung, Sexualität kann sich verändern und sich immer wieder damit auseinanderzusetzen.
Ich würde gerne mit dir nochmal auf die Auswirkungen zu sprechen kommen. Wir haben ja von Matthias und Carina gehört, dass es zu sozialer Isolation, Selbstzweifeln und Beziehungsproblemen bis hin zu Trennung kommen kann. Welche weiteren Auswirkungen kann denn problematischer Pornokonsum im Alltag auf Beziehung oder psychische Gesundheit haben?
Ganz stark ist die Selbstwertproblematik. Ja, also die große Scham, sich für den Konsum zu schämen, meistens auch für die Inhalte auch zu schämen, die man konsumiert, sich zu schämen oder sich die Frage zu stellen, ist dieses Verhalten, was ich zeige, hat es mit dem Pornokonsum zu tun oder gehört es zu meiner sexuellen Präferenz? Also das sind ganz, ganz häufig die noch weitere Begleiterscheinungen. Beziehungsproblematik ganz oben mit dabei. Ja, das wirkt sich auch aus auf die gelebte Sexualität, zu erleben, dass gerade bei Männern die Erektion vielleicht nicht gehalten werden kann, weil die Reize in der partnerschaftlichen Sexualität nicht so stark sind wie beim Pornokonsum. Sorge zu haben, weil eben manchmal der Druck so groß ist, dass man das auch am Arbeitsplatz konsumiert, also da entdeckt zu werden. Und das geht wirklich ganz stark immer einher mit ganz, ganz großer Scham.
Und wie unterscheiden sich die Belastungen für Betroffene und Angehörige?
Bei Angehörigen ist neben dem Suchtverhalten, was auch Angehörige eben auch belastet, aber es bei dem Pornokonsum kommt ganz häufig dieses Gefühl, als Beziehungspartner, Beziehungspartnerin genüge ich nicht. Auch da kommen Themen wie Selbstzweifel, mache ich was falsch, warum schaut sich mein Partner, meine Partnerin andere Personen an. Also das ist ein Thema, was hier eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und dann sind wir wieder ganz stark auch beim Thema Selbstwert, Selbstwertgefühl und eben auch bei Beziehungsthematik. Und häufig haben Paare hier noch keine Sprache miteinander gefunden, dies miteinander zu besprechen. Es ist eh auch ein gesellschaftliches Thema, auch über Pornografie oder Sexualität zu sprechen, eh schwierig oder für viele Menschen eine große Herausforderung. Und wenn das dann eben mit einem problematischen Verhalten zu tun hat, dann macht das das Ganze nicht einfacher.
Matthias und Carina besuchen ja beide eure Selbsthilfegruppen im Zentrum für Verhaltenssüchte. Eure Zielgruppen sind also Betroffene, Angehörige, aber auch Fachkräfte. Was genau sind denn eure Angebote?
Für Betroffene und Angehörige bieten wir Beratungsgespräche an. Für Betroffene sind es so maximal 6 Beratungsgespräche. Und die haben dann noch die Möglichkeit, parallel eine angeleitete Gruppe bei uns zu besuchen, um sich mit anderen Personen auszutauschen, ja, um hier Sprache zu finden, miteinander zu sprechen, das Gefühl zu haben, ich bin nicht allein mit der Problematik und der Thematik. Und so können sich Betroffene an uns wenden. Bei Bedarf vermitteln wir dann auch an Psychotherapeutinnen oder auch eine stationäre Reha. Und für Angehörige beim Thema Pornografiekonsum bieten wir auch ein Beratungsgespräch an und vermitteln dann eben auch in die Selbsthilfegruppe, wenn dies der Wunsch ist. Personen, die sich in Beziehung befinden, empfehlen wir fast standardmäßig, gerade beim Pornografiekonsum, wirklich auch nochmal eine Paarberatung mit aufzusuchen. Die bieten wir nicht an, aber vermitteln dennoch gegebenenfalls.
Und worin unterscheiden sich dann die angeleiteten selbst, also die angeleiteten Gruppen für Betroffene und die selbstmoderierten?
Genau. Die angeleiteten Gruppen, da ist immer ein Berater, Beraterin von uns mit dabei, also eine feste Person, die die Gruppe anleitet, um die Dynamiken zu steuern, um die richtigen Sprachen zu finden, um bestimmte Themen auch zu setzen. Also manchmal bringe ich dann auch in der Gruppe ein bestimmtes Thema ein, um so eine erste Auseinandersetzung stattfinden zu lassen. Das sind dann 12 Gruppentermine und uns ist ganz klar, dass das nur ein Anfang ist und eben nicht einen längeren Prozess ersetzen kann. Und um den Betroffenen eben die Chance zu geben, daran weiterzumachen, haben wir dann eben Selbsthilfegruppen ins Leben gerufen, wo die sich selber treffen können, wo keiner von uns dabei ist, um weiter an dem Thema dran sein zu können. Die laufen relativ ähnlich ab wie bei uns, also es gibt einen Austausch untereinander, aber eben, dass keine Fachperson von uns dabei ist.
Was glaubst du, welche Rolle spielt Selbsthilfegruppe als Ergänzung zu professioneller Unterstützung?
Finde ich unglaublich wichtig und ich setze die wirklich auch immer auf eine Ebene. Viele Personen besuchen eine Psychotherapie oder machen eine Psychotherapie, um sich vielleicht nochmal tiefergehend damit befassen, und eine Selbsthilfegruppe mit Gleichgesinnten schafft es eben, dieses Thema weiter aufrechtzuerhalten, es nicht zu vergessen und vor allen Dingen mit Gleichgesinnten drüber zu reden, Sprache zu finden. damit das Thema nicht verschütt geht. Und eben auch zu wissen, ich muss mich hier nicht schämen, wenn ich sage, ich habe diese Woche wieder Pornografie konsumiert. Von daher ist das eine ganz, ganz wichtige Säule, die uns unglaublich wichtig ist in der Arbeit, um eben Ratsuchenden, die eben auch längerfristig am Thema dranbleiben wollen und nicht eben nur in dem Zeitraum in der Beratung bei uns oder in der Psychotherapie, aber trotzdem mit Gleichgesinnten weiter drüber reden zu können.
Wir haben heute gehört, dass es Jahre bis Jahrzehnte dauern kann, bis Betroffene oder Angehörige über problematischen Pornokonsum sprechen. Warum, glaubst du, wird das Thema gesellschaftlich immer noch so tabuisiert?
Zum einen haben wir es da mit einer relativ jungen Entwicklung zu tun, mit exzessivem Pornografiekonsum. Also mit jung meine ich jetzt so 10, 15 Jahren, einhergehend mit WLAN, einem schnellen Internet. Das unterscheidet sich schon auch nochmal sehr stark von dem Pornografiekonsum über DVDs oder also Videokassetten, wie es früher der Fall war. Das heißt, wir haben es hier mit einem jungen Thema zu tun. Und zweitens ist generell das Thema Sexualität, Pornografie, moralisch manchmal auch sehr, sehr aufgeladen. Ja, und ist eh auch für viele Menschen eine Herausforderung, darüber zu sprechen. Und das geht dann eben schon los in schulischer Bildung, der Kita, aber auch im Erwachsenenbereich über Sexualität zu sprechen. Und das sind wir einfach wenig gewohnt.
Das heißt, das wäre auch ein Wunsch von dir an die Gesellschaft und die Medien, dass da offener drüber gesprochen wird und Aufklärung passiert.
Genau, also Aufklärung passiert eben auch in unterschiedlichen Bereichen, aber eben auch in Schule, in Jugendhilfeeinrichtungen über Körper, Körperbilder, Sexualität eben auch in einem geschützten Rahmen auch sprechen zu können.
Was würdest du Menschen sagen, die merken, dass ihr Konsum problematisch wird?
Im ersten Schritt schaue ich immer auch erstmal drauf, auch sich mal die moralische Seite anzuschauen. Ja, also habe ich wirklich hier schon ein problematisches Verhalten oder ist es erstmal der Konsum, der mich stört oder sind es moralische Fragen, die ich habe? Weil wie schon anfangs gesagt, nicht jeder regelmäßige Konsum bedeutet direkt, dass ich hier ein süchtiges Verhalten zeige, sondern da geht es dann auch darum zu schauen, wie hängt es mit meiner sexuellen Präferenz denn einfach auch zusammen? Welche Bedürfnisse habe ich? Also die erstmal auch wahrzunehmen, das finde ich immer noch meinen wichtigen ersten Schritt. Manchmal hilft es erstmal auch, ein Konsumtagebuch zu führen. Ja, also wann schaue ich hauptsächlich Pornografie? Ist es in den Abendstunden? Ist es morgens? Und in welchen Zusammenhängen schaue ich Pornografie? Also welche Bedürfnisse hängen damit zusammen? Geht es um Lustaktivierung oder sind es eben auch, nutze ich Pornografiekonsum oder Selbstbefriedigung zum Stressabbau? Schaffe ich es dadurch, Gefühle wegzudrücken? Mir geht's schlecht, ich fühle mich traurig und merke, boah, der Pornografiekonsum, der schafft es eben, gegen diese Gefühle anzugehen. Und da läuten bei mir immer dann die Alarmglocken, wo ich dann einfach auch schaue, was gibt's vielleicht für andere Alternativen, um mit dem Stress umzugehen, um gegen diese Gefühle anzugehen. Gibt's andere Dinge, die sie machen können? Sport zu machen, sich mit Freunden auszutauschen, wenn es schwierige Situationen gibt, einen Spaziergang zu machen. Also es sind manchmal so ganz, ganz kleine Dinge im Alltag, die da helfen können. Und worauf ich auch immer sehr schaue, ist noch generell der Medienkonsum. Also viele der Personen, die zu uns kommen, die haben einen exzessiven Social-Media-Konsum, YouTube. Also da auch nochmal den Blick drauf zu werfen, ist es da möglich, was zu reduzieren oder eine App vorzuschalten, dass es 5 Sekunden dauert, bis beispielsweise Social Media geöffnet wird. Ja, und allein solche kleine Maßnahmen, oder die sich erstmal klein anhören, kleine Maßnahmen können manchmal eine ganz, ganz große Wirkung erzielen, sodass sich der Konsum schon verändert. Und dann kann man immer noch mal schauen, braucht es eine Abstinenz oder ist jemand auch zufrieden, der sagt, boah, dadurch hat sich mein Pornografiekonsum extrem reduziert.
Und was würdest du auf der anderen Seite Angehörigen raten?
Für Angehörige ist mir wichtig, sich nicht nur daran zu orientieren, ist es jetzt ein exzessiver oder süchtiger Konsum, sondern zu schauen, was löst es bei mir aus? Ja, bin ich gekränkt? Löst es bei mir Angst aus? Löst es Wut bei mir aus? Und das erstmal ganz unabhängig davon, ob die Person einmal im Monat Pornografie konsumiert oder eben täglich. Und genau dies anzusprechen, in Beziehung zu gehen und bei sich selber zu schauen und sich davon frei zu machen, ist jemand in einer Abstinenz oder nicht in einer Abstinenz. Weil manchmal kann es auch vorkommen, dass ein Ratsuchender es schafft, in eine Abstinenz zu gehen oder den Konsum wirklich drastisch reduziert. Aber dieses Gefühl ist trotzdem bei dem Angehörigen da. Hm. Dieses Gefühl, betrogen worden zu sein. Und dem muss man nachgehen. Und das ist mal ganz, ganz unabhängig davon, wie viel der Betroffene nun weiter konsumiert oder nicht. Also da geht es bei mir oder bei uns immer sehr darum, bei dem Angehörigen zu sein und den auf dem Weg zu begleiten.
Danke dir, Gordon. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss schon. Gibt es noch irgendwas, was ich noch nicht gefragt habe, was noch nicht gesagt ist, was du unbedingt noch hier lassen möchtest?
Also ich glaube, wichtig ist mir, dass der Pornografiekonsum nicht moralisch zu aufgebauscht wird, weil das verhindert manchmal eine Auseinandersetzung, weil die Scham so groß ist, sondern dass man sich das wirklich in Ruhe anschaut, nicht dramatisiert, aber auch nicht bagatellisiert.
Jetzt bist du ja schon eine ganze Weile schon im Bereich der Selbsthilfe aktiv. Wenn du über deine Erfahrung mit dem Thema und der Selbsthilfe einen Zeitungsartikel oder ein Buch schreiben würdest, welchen Titel hätte dieses?
Pornografiekonsum verstehen.
Gordon, dann danke ich dir, dass du deine Expertise mit uns geteilt hast und die Erfahrung von Matthias und Carina aus professioneller Sicht auch etwas eingeordnet hast. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne, dankeschön.
Wir haben heute verschiedene Perspektiven auf den Umgang mit problematischem Pornokonsum gehört. Sie zeigen, wie sehr Betroffene und Angehörige mit Themen wie Kontrollverlust, Scham, Belastung in Beziehungen und Unsicherheit über die eigenen Grenzen kämpfen, aber auch wie hilfreich Unterstützung, fachliche Beratung und Austausch mit Gleichgesinnten sein können. Ob jetzt direkt Betroffene oder Angehörige, gemeinsam lassen sich Strategien entwickeln, Rückfälle vermeiden und ein gesünderes Gleichgewicht im Alltag wiederherstellen. Danke, dass ihr heute wieder zugehört habt. Weiterführende Informationen, Beratungsstellen und Selbsthilfeangebote findet ihr in unseren Shownotes. Ich bin Anne und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder zuhört. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gern, empfiehlt uns weiter oder hinterlasst uns ein Feedback. Der Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden und wenn ihr ein Thema für den Podcast habt und selbst mal zu Gast sein möchtet, schreibt uns gern eine Mail an echte-stimmen@sekes-berlin.de.